Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
RevLab.
Von Herzen euch allen ein Willkommen hier zu einer neuen Geistzeit-Folge. Thorsten, auch dir. Schön, dich zu sehen.
Ja, ebenso, Andi. Nur wir beide heute wieder ganz allein. Ne?
Nach ein paar Live-Podcasts müssen wir uns erstmal an das nicht mehr vorhandene Publikum gewöhnen. Aber wir haben ein tolles Thema vor. Das,
absolut.
Das wird unsere Kräfte hoffentlich wecken und entfachen. All unsere Podcast-Folgen sind immer Teil von größeren Dossiers. Das soll hier unbedingt nochmal gesagt werden. Dossiers, die wir als Stoffwelten auf fokustheologie.ch gestrickt und eingewebt haben. Und mit unserer letzten Folge Hoffnung auf Standby haben wir ein neues Dossier zu Spiritualität eröffnet. Das erste Dossier zu Spiritualität, das findet ihr eben online mit allen möglichen Podcasts und Grundlagen, Texten und kürzeren Blogbeiträgen. Und das trägt den Titel Was ist Spiritualität? Grundinformation. Das neueste Dossier klingt fast genauso, aber ein bisschen anders. Was ist Spiritualität? Praxis. Und es ist für uns Theologen, Thorsten, ich hoffe, du fühlst dich von mir jetzt richtig repräsentiert, für uns als Theologen bei Fokus Theologie ist es wichtig, Dinge miteinander zu verbinden, die für uns ganz ursprünglich und auch gleichmäßig zusammengehören. Zum Beispiel Theologie und Erfahrungen des Glaubens. Deshalb sagen wir in unseren Texten und auch in unseren Podcasts so oft ich und wir, weil für uns geht Theologie überhaupt gar nicht anders. Und ich vermute, bei dem Thema heute, lieber Thorsten, wird das nicht anders sein. Wir werden oft ich und wir sagen. Wir werden nämlich in den kommenden Wochen und auch heute uns unterschiedlichen Ausdrucksformen, vielleicht könnte man sogar sagen Typen von Spiritualität widmen und wollen die vorstellen. Und heute reden wir über Mystik. Und gerade in der Mystik wird deutlich, über Gott reden, über die eigenen Erfahrungen von göttlicher Gegenwart reden, das geht nicht vom Spielfeldrand aus. Dazu musst du dich hineinziehen lassen ins Spiel. Naja, ich lüfte schon mal ein wenig das Geheimnis. Ins Spiel der Geister, ins Spiel der Geistkraft Gottes, des Heiligen Geistes mit uns und auch mit unserem Menschengeist.
Ja, das werden wir machen. Und Mystik ist der Einstieg in dieses ganze Feld. Das ist jetzt schon so ein bisschen Hardcore, ne? Das ist eine Extremvariante von christlicher Spiritualität. Wir werden nächsten Monate noch viel sortieren und so. Also wir nehmen das nicht gleichbedeutend. Spiritualität ist ein weiter Begriff, ein offener Begriff. Das kann sehr dezent sein, sehr bei Gelegenheit. Mystik ist intensiv. Mystik kann radikal sein, ist auch vielfältig. So, wir werden einen kleinen Überblick geben. Und ja, beides gehört dazu. Nicht zum einen, ja, irgendwie hat man da einen persönlichen Draht oder einen Antidraht oder irgendwie. Ne? Das ist das ganze Thema komisch. Zum anderen, niemand hat irgendwas mit Mystik zu tun, ohne Teil einer Geschichte zu werden. Wir haben fast 2000 Jahre Mystikgeschichte. Es wird intensiv diskutiert, kann man das bis weit in die Bibel hinein zurück verlängern. MystikerInnen würden sagen, natürlich, daher haben wir es doch. Andere würden sagen, nee, das habt ihr da später reingemogelt. Da gehen die Auseinandersetzungen los. So, und dieses Hin und Her zwischen ich und wir, zwischen eigenen Zugängen und Erfahrungen, aber eben auch Traditionen, so, und Texte und Erfahrungen, die weitergegeben werden, da kommt man gar nicht raus. Und zumal wir als Kirche finden das total wichtig, so immer diese Spannung zu sehen, unsere Geschichte, unsere Tradition, unsere eigene heutige Zeit und unserer persönlichen Zugang.
Das bringt mich spontan vielleicht zu einer ersten möglichen Weichenstellung oder groben Einordnung, weil die Begriffe Spiritualität und auch der Begriff Mystik riesige Begriffe sind, schillernde Begriffe. Wer ist überhaupt noch in der Lage, da mit Definitionen zu arbeiten? Aber du hast es angedeutet, man kann eben doch vielleicht so ganz vergröbernd sagen, es gibt Formen von Spiritualität, Nennen wir sie dezent, nennen wir sie mild. Du hast übrigens ja auch einen schönen Text dazu schon verfasst über dezente Formen von Spiritualität. Und vielleicht ist auch nicht komplett verkehrt zu sagen, in diesen Formen von Spiritualität, in dieser Gestaltwerdung auch des christlichen Glaubens, da spielen die Mittel, die Medien des Geistes Gottes, durch die er uns göttliche Gegenwart vermittelt, die spielen da eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel die Bibel, die Geschichten dort, die Geschichte von Jesus Christus, das Wort. Da geht es ganz stark um Verstand. Da spielt die Predigt eine wichtige Rolle, der Gottesdienst, Rituale. Ich denke an Taufe, an Abendmahl. In bestimmten Kirchen würde man jetzt sagen Sakramente, das haben wir bei uns, bei den Reformierten so in dieser Weise nicht. Aber Menschen geben ihrem Glauben auf diese Weise Gestalt und erleben durch diese Medien die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Und in der Mystik geht es tatsächlich ganz stark eher so in die Richtung von Unmittelbarkeit. Ich als eigene Leibseele und Gott als Geist mit meinem Geist intensiv spürbar. Mystik ist ein Versprechen an den einzelnen Menschen. Du kannst Gott begegnen, unmittelbar, sinnlich. Und es ist nicht schlimm, wenn du dabei einen anderen Gott findest, als Kirche und Theologie vielleicht für dich traditionell oder bisher so gemeint haben. So habe ich es mal versucht, eine grobe Weichenstellung, so damit mal vielleicht so eine ganz grobe Tendenz. Aber wie gesagt, das ist ja nur sehr oberflächlich. Könntest du da so mitgehen?
Ja, auf jeden Fall, nicht? Also Spiritualität ist immer, wenn du sagst, die Predigt hat mich berührt, dieses Lied hat mich angesprochen, dieses Bild hat mich getröstet. So in der Mystik sagst du, Jesus hat mein Herz besucht oder Gott hat meine Seele durchleuchtet und durchdrungen. Mhm. So, und das ist dann schon auch nochmal eine Verschiebung. Aber klar, ne, wir sehen, es gehört dem breiten Spektrum christlich-religiöser Erfahrung an.
Mhm. Genau. Also einerseits, wir merken es jetzt schon, ein Reizwort, aber eben auch ein Sehnsuchtsort. Thorsten, wie hältst du es denn mit der Mystik? Weil eine Frage, die wir ja heute bedenken, ist, fehlt uns die Mystik? Das ist ja eine Frage persönlich, aber es ist natürlich auch eine Frage an uns als Kirche, an alle Kirchen dieser Welt. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's so damit, dass die Frage, fehlt uns die Mystik, für mich mal eine ganz persönliche Frage wurde, fehlt mir die Mystik? So, und es ist knapp 30 Jahre her, da habe ich die Erfahrung gemacht, überhaupt das erstmal so formulieren zu können und dann zu sagen, ja, genau, das fehlt mir und in die Richtung will ich weitergehen. Ich kann das ganz genau sogar eingrenzen, es war 1996 und da war ich in so einer Redaktionssitzung einer christlich-pietistisch frommen Zeitschrift für Studierende, Ichthys, heißt die immer noch so, und da haben wir geguckt, nächstes Jahr, was läuft denn so, da ist ein Jubiläum, Gerhard Terstegen wird 300 Jahre alt, der ist Pietist und so, und den kennt man doch aus dem Gesangbuch, von ihm stammen Lieder wie Gott ist gegenwärtig oder Ich bete an die Macht der Liebe, ganz populär in Deutschland, weil sehr schöne russische Melodie, auch Teil des großen Zapfenstreichs der Bundeswehr, ne? Also wenn Bundeskanzler oder Präsident verabschiedet wird, wird das oft gespielt, so immer direkt nach dem Helm ab zum Gebet und so, oder? Das ist wirklich speziell. Und da hatte ich eine Neigung zu. Also ich lese mal eine Strophe von Terstegen. Gott ist gegenwärtig, da heißt es, du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. So, und das fand ich vor 30 Jahren schön und hatte Gefühl.
Ich finde das so schön, dass du das jetzt hier zitierst, Thorsten, weil das ist eine der meistzitierten Liedstrophen meiner letzten zwei Jahre.
Ah, witzig.
Sehr spannend.
Cool.
Mystiker würden sagen, das ist ein Zeichen und so. Nein, aber das hat mich wirklich berührt und hatte so das Gefühl, ah, und Lobpreis könnte so sein. Und ich hatte noch mehr das Gefühl, ich war damals so im Strang einer Bekenntnisfrömmigkeit, da war die Wahrheit, die Bibel, Bibeltreue, Rechtgläubigkeit, Bekenntnis, das waren alles Riesendinge. Ich war voll dafür und hatte aber manchmal so ein Störgefühl, könnten wir nicht noch mehr Erfahrung und Liebe und Geistesfülle haben und vielleicht ein bisschen weniger Rechthaberei? Und meine Sehnsucht war so Pietismus, habe ich das genannt, Herr Segen, geht da mehr von. Also habe ich gesagt, jetzt lese ich den und schreibe was dafür und man müsste das irgendwie stark machen. Und dann fing ich an und das war da witzig. Ich habe dann Literatur über Herr Segen gesammelt und das waren so lauter wissenschaftliche Bücher, die mochten den gar nicht, die konnten den überhaupt nicht leiden. Große Biografie zu Ter Stegen und so. Die haben gesagt, ja, Ter Stegen, Pietist, war der gar nicht richtig, war ein Mystiker. Der war völlig verdorben von katholischer Mystik, richtig schlimmer Mystik, Quietismus, Madame Guyon und dann hat man ihm alles Mögliche vorgeworfen, also gesetzliches und keine evangelische Freiheit kennt und dass das komplett unreformatorisch und Selbsterlösung. Und mir wurde bang und bänger und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, ach, die werden dem aber irgendwie nicht gerecht. Aber manches klang auch wirklich schräg bei ihm. Also ich begann richtig zu schwimmen und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? So, und dann fiel mir ein Buch in die Hand von einem Schweizer. Ein Schweizer Theologe hat mich damals gerettet, war nicht Karl Barth, gar nicht. Der heißt Walter Nick. Ich weiß jetzt gar nicht, wie bekannt er ist. Er ist einer der meistgelesenen Theologen überhaupt. Seine Bücher haben eine hohe Millionenauflage. Ich weiß gar nicht, ob man das über Karl Barth so sagen könnte. Der ist aber irgendwie unbekannt geworden. Ne? Und der hat was über Ter Stegen geschrieben. Das schlug bei mir wirklich ein. Das hat mich wirklich geschüttelt und gerührt, weil der kannte sich richtig aus. Ne? Und der schimpfte dann auch über die Zunft und sagte, hier wird immer gerichtet und geurteilt über Ter Stegen von Leuten, die keine Ahnung haben. Die haben die Erfahrung nicht, die kennen sich auch gar nicht aus, die verunglimpfen Katholizismus, den sie auch nicht verstehen. Und dann erklärte er das sehr kundig, sehr wissend, war ein habilitierter Theologe, Kirchenhistoriker, arbeitete als Pfarrer in der Kanton Zürich, ne? Also wirklich hier jemand, der Pfarrer war und auch habilitierter Kirchenhistoriker und der konnte das so erklären, ich habe da meinen Text geschrieben über Ter Stegen und war da irgendwie auch glücklich mit, bin auch dran geblieben am Ter Stegen, später wissenschaftlich dazu auch veröffentlicht und hatte dann aber das Gefühl, dieser Walter Nick, das ist ja ein Tausendsasser, der eröffnet mir etwas, wo ich das Gefühl habe, das fehlt mir. Herzensfrömmigkeit, Erfahrung, das wirklich Stille werden, Ruhe, Meditation, sich ausrichten auf Gott und das mit der Bibel und mit einer großen Christentumsgeschichte. Ende der 90er Jahre habe ich von ihm über 20 Bücher gelesen. Ich habe jahrelang immer auf meinem Nachttischschränkchen ein Buch von Walter Nick liegen gehabt. Und der hat viel geschrieben. Der hat 30 oder 40 Bücher gelesen. Ja. Mehr als die Hälfte habe ich geschafft. Es sind lauter Bücher mit Miniaturen über große Figuren der Christenheit. Der hat Bücher gemacht dann über Nietzsche, Kierkegaard, Dostojewski. Vor allem aber über Mönche, über Mystiker, über Heilige, über Menschen, die irgendwie was bewegt haben. Er hat auch was über Ketzer gemacht. So über große Unheilige, über Abgestürzte, über das Dreigestirn der Mystik, Eckhart, Seuse, Tauler, über russisches Starzen und mir ging eine Welt nach der anderen auf. Also es war für mich einer der prägendsten Theologen überhaupt. Es gibt noch ein paar andere, von denen ich mehr als 20 Bücher gelesen habe, aber so viel sind es auch nicht, ehrlich gesagt. So, ne? Und Nick hat dazu geführt, dass mir diese ganze Welt immer wichtiger wurde. Ich habe Anfang der Nullerjahre dann eine Langzeitfortbildung aufgenommen, christliche Kontemplation. So, das war 4 Jahre insgesamt. Da haben wir Herzensgebet gelernt. Das war evangelisch-katholische Koproduktion. Da hatten wir karmelitische, benediktinische, aber auch protestantische Anleitung. Und da habe ich das nochmal richtig vertieft und die ganze Geschichte rauf und runter. Ich habe dann in meiner Unterrichtszeit in Tabor auch 15 Jahre lang geguckt, jedes Jahr ein Seminar oder manchmal jedes zweite Jahr christliche Mystik, christliche Spiritualität. Immer mit Praxiseinheiten, Praxisblöcken, einem Blockwochenende, Herzensgebet, Schriftbetrachtung, Meditation. Das alles Walter Nick im Schuld. Nein, und ich bin ihm dankbar. Also ich bin ihm wirklich, wirklich dankbar. Er hat mich in diese ganze mystische, spirituelle, kontemplative Welt gestürzt. Die hat sich viel länger bei mir erhalten als so manches Bekenntnistheologische, was ich in den 90ern so bei mir dran hatte.
Thorsten, ich finde das bei dir immer so schön. Wirklich im tiefsten Sinne schön. Du entdeckst was, dann wirst du neugierig, dann stillst du dein Lesehunger wird, glaube ich, nie gestillt werden, möge das nie der Fall sein. Und vielleicht wissen Menschen von dir das auch noch viel zu wenig. Das ist nicht einfach nur ein Arbeiten in irgendwelche Stoffe und Theologen und Theologien und Ansätze, sondern jetzt machst du ja deutlich, da ist mit dir, mit deiner Spiritualität maßgeblich etwas verändert. Und das ist ja genau unser Dossier. Was ist Spiritualität? Jetzt geht's um Praxis, ne? Und du hast diese Dinge, hast du ja schon angedeutet. Ich habe ein Zitat gefunden von Walter Nick in einem anderen Buch mit dem tollen Titel Sophia kehrt zurück, da geht es auch um Mystik und so. Und da habe ich von Walter Nick gelesen und ich spiele das spontan ein, weil ich denke, das ist wahrscheinlich ein Stück weit deine Ursprungserfahrung. Dem katholischen Heiligen wird, nachdem er den Kanonisationsprozess bestanden hat, eine lebhafte Verehrung entgegengebracht, während die evangelische Christenheit von ihren Mystikern kaum Notiz nimmt und sie zu ihrem eigenen Schaden einer unbegreiflichen Vergessenheit anheimfallen lässt. Die große Mehrzahl der Protestanten weiß nicht einmal von ihrer Existenz. Kann man das so sagen, dass er dich erinnert hat an einen Strom, an einen durchgehenden Unterstrom, auch evangelischen Glaubens, evangelischer Spiritualität, und dass dich das eben dann dazu befreit hat, dich dem zu öffnen und deine Theologie davon verändern zu lassen, vor allen Dingen aber auch eben deine Spiritualität.
Ja, auf jeden Fall. Und da gehört ja immer eine Geschichte hinzu, nicht? Ich hatte ja, bin ja gar nicht christlich, was weiß ich, von Kindesbeinen an. Ich hatte eine Bekehrungserfahrung, wo die Gegenwart Jesu für mich ja quasi spürbar, leibhaftig, absolut sicher war. Also war ich sicher, er ist da. Das ist eine Tatsache. So, und ich hatte auch in meiner frühen Glaubenszeit mehrfach solche Erfahrungen einer Gottespräsenz, einer Gottesbegegnung, die für mich ganz überwältigend waren. So, und das hat mich leidenschaftlich gemacht und feurig und Bibel lesen und ganz viel Theologie treiben, komplett meine Berufsziele auf den Kopf gestellt, wollte Pfarrer werden, habe dann früh angefangen zu predigen und Seminare zu geben. Meine Erfahrung war, ich wurde immer recht gläubiger und die Flamme schrumpfte. So, und Nick und Terstegen und Mystik und Pietismus war für mich immer so die Erinnerung an die Entflammungserfahrung, die mich überhaupt erstmal mit der ganzen Theologie in Berührung gebracht haben. Ja. So, es war für mich auch eine Art Befreiungskampf, werde ich diese ganzen theologischen Rüstung vielleicht auch wieder los? Oder muss man jetzt irgendwie hier als Ritter mit lauter Waffen und Schwertern gegen ihr Lehrer durch die Welt ziehen oder so? Habe ich auch gemacht, so klar, ne? Also war schon so in diese kämpferische Bekenntnisfrömmigkeit, aber hatte das Störgefühl, es war doch mal eine große Liebe und es war ein tiefes Feuer. Und das will ich nicht nur im Kampfmodus haben. Kann man das irgendwie länger anzapfen oder so? Und da ja, Nick, Mystik, Kontemplation, Schriftbetrachtung, Schriftmeditation und eben nicht nur das jetzt wieder auf Dogmen abziehen oder so, das war wesentlich.
Ja.
Aber du hast auch deine Erfahrungen, ne? Also du hast da auch deine Antenne, wo du sagst, da ist dein Zugang zu diesem Komplex.
Ja, und ich habe auch erst in den letzten Jahren den Mut bekommen, das nicht mehr länger zu verheimlichen. Wir werden vermutlich ja in ein paar Momenten auch noch darauf zu sprechen kommen, dass die gerade auch von evangelischer Seite die Mystik immer wieder unter Verdacht gestellt und kritisiert worden ist. Und ich habe noch einmal nachgedacht, dass eigentlich relativ früh ich in meiner Kindheit wie einen zweiten Strang hatte. Ich bin extrovertiert. Ich habe schon als Kind auch Auftritte gemacht und habe mit meinem Jodeln den ganzen Reisebus bespaßt und hinterher Geld eingesammelt. Ich habe das schon immer geliebt. Ich habe dieses nach außen gewendete, dieses Leidenschaftliche. Aber dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen so eine besondere Art des Betens zu praktizieren, wo ich mich gefragt habe, wenn ich zurückschaue in meine Biografie, was waren Momente von tiefstem Glück, von tiefster Geborgenheit? Das sind kurioserweise alles Momente, in denen ich alleine war mit mir und irgendwie aber den Eindruck hatte, das ist jetzt gut. Während meiner schlimmen Mittelohrentzündungen, die chronisch waren, alleine in der Ecke in der Küche mit meinem Bauernhof gespielt. Oder das Baumhaus, was wir hatten. Ich habe dort stundenlang alleine meinen Gedanken nachgedacht. Und es war gut, weil wenn die Klappe vom Baumhaus runterging, da konnte keiner mehr an mich dran. Ich könnte jetzt ganz viel alleine im Wald, alleine auf die, ich bin bis in die äußersten Spitzen der Tannen geklettert und dann habe ich die angefangen zu schwingen und dann, das war wie eine Schaukel, die ging aber eben in den Tannenwipfeln oben. Also ich könnte jetzt einen Moment nach dem anderen und ich habe das lange wie, nicht gedacht, dass das so zu mir dazugehört. Und ich glaube, je mehr ich dann in die Theologie und auch in meinen eigenen Glauben gefunden habe, desto mehr habe ich aber auch erlebt, da bist du verdächtig. Ne? Und ich klemme jetzt meine Geschichte einfach mal ab, weil ich habe gedacht, so manches aus meiner Geschichte kann ich sehr gut an einige Merkmale, die wir gleich entfalten wollen, so ranpappen, wenn es passt, mal schauen. Ich habe gedacht, ich lese einfach mal eine Ode vor. Thorsten, sei nicht geschockt.
Von dir, ne?
Ja, die habe ich geschrieben. Und ich habe sie bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal irgendwo mal preisgegeben. Und da siehst du auch, ich habe immer noch so eine gewisse Scham. Ne? Und deswegen finde ich es auch für mich gut, dass wir das mal thematisieren. Ich habe mal eine Ode an den Heiligen Geist geschrieben. Das ist noch nicht lange her. Und da wurde mir dieser Transformationsprozess, der bei mir ganz viele Jahre gebraucht hat, dieser lange Weg, der wurde mir deutlich. Ich lese sie mal vor, okay? Sie heißt »Heilig verführt«. Betörender Duft, der sich überall versprüht, verschwenderisch, ohne die Sinne zuzunebeln. Erfrischender Wind, wohl dosiert, wehst wild und ungezähmt, hauchst säuselnd und zärtlich, atemberaubend, um mir das neue Leben zuzuflüstern. Glut der Liebe, ich folge ihrem Funkenflug, entflammt, ohne zu verbrennen. Ich atme in ihr und sie in mir, das Neue inspirieren, zusammen was Schönes konspirieren, sie geht mir so wohlriechend durch alle Poren. Überströmende Schöpferin, Gönnerin aller Kreativität, verwöhnst mit einer geheimnisvollen Fülle, ohne zu verhätscheln. In ihr spielt mein Leben und sie spielt mir das Leben zu. Göttliche Spielgefährtin aller Menschengeister, heilig, wo und wie sie will, mutet mir sich zu, unverfügbare Abenteurerin meines Glücks. Seufzende Mutter in der Pfütze meiner Tränen, verwandelt mein Scheitern in Nullpunkte neuer Gnade, Klangraum meiner Seele, weit aufgespannt in deinen Sphären, die poröse Membran meines löchrigen Geistes, nicht mehr ganz dicht, aber empfänglich wie nie zuvor. Singender Wohlklang, ich lasse mich hinreißen und los. In den vibrierenden Wellen finde ich mich beschwingt, heiter, gelassen. Unerhörter Sog des Himmels, Lockruf der Ewigkeit. Du Schöne, kannst du meinen Geist an dich gewöhnen? Weil du mich begehrst, begehr ich dich. du verführerische Geistin Gottes.
Wow, Andi, das ist eine neue Epoche, die heute beginnt. Genau. Der Dichter-Theologe Andreas Loos.
Ich bilde mir jetzt auch nicht ein, dass das, was weiß ich, für ein irrsinniger Text ist. Aber wenn ich mich beschäftige damit, dass Mystik Meister Eckhart auch zu neuen literarischen Formen, zu einer neuen theologischen Sprache gefunden hat. Wenn ich mir Dorothee Sölle angucke, was die für eine Theopoetin war, ich spiele niemals in der Liga dieser Menschen. Aber das ist meine bescheidene Ausdrucksweise für bestimmte Erfahrungen, die ich dann natürlich in Worte packe, theologisch reflektiere. Und echt, da ist eine ganz neue, ein ganz neuer Zugang und auch eine neue Theologie vom Heiligen Geist entstanden. Aber das ist ja nicht dogmatisch hier. Ich kann da ja nur Bilder verwenden über diesen Geist, den ich meine, dort so intensiv erfahren zu haben.
Ja, ich weiß, sage jetzt mal, sobald der Podcast öffentlich ist, werden viele schreiben, hier kannst du das sofort mal öffentlich stellen und mach weiter. Prove me wrong. Das werden Leute schreiben. Ey, wie cool. Mich berührt das sehr. Ich finde das sehr faszinierend. Könnten jetzt den Rest der Folge darüber sprechen?
Nee.
Machen wir bei einer anderen Gelegenheit
Ja, wir streuen immer wieder unsere persönlichen Dinge ja hier ein. Ja. Also vielen Dank. Aber du hast von Walter Nick erzählt und komm doch nochmal zu ihm zurück, weil ich glaube, er könnte so ein bisschen so eine Matrix bieten, auch für das, was jetzt im Rest des Podcasts noch folgt.
Ja, absolut. Ich finde schon, er sollte auf dem Schirm sein, auch bei uns als Kirche, auch in der Theologie. Er ist ziemlich stark vergessen. So, es gibt, also sein Nachlass ist gesammelt, Universität Fribourg. Da gibt es eine Biografie, da gibt es Forschung. Also ich würde jetzt mal sagen, bei uns Reformierten, Evangelischen ist er stark vergessen. Das ist, finde ich, glaube ich, gar nicht so gut. Was ich bei ihm auch sehr anrührend fand, er ist jemand, der in seinen Büchern selten oder nie von sich spricht. In einem Buch tut er das. Ein Buch, Heimliche Weisheit, da beschreibt er die Geschichte der Mystik im Protestantismus. So, und in diesem Buch macht er Vorwort und Nachrede, das ist ganz außergewöhnlich so bei ihm, wo er von sich erzählt und er erzählt eine Schlüsselbegegnung in seinem Vorwort. Er sagt, er war mal zu Besuch in einer Kartause der französischen Schweiz. So, er hat da einen Abt lange befragt, auch über teils verschwiegene Frömmigkeitsformen und war ganz neugierig, schon lange her, 50er Jahre und so, wo er sich intensiv beschäftigt hat mit Klöstern und Mystik und so und war aber auch schon recht bekannt durch sein Buch Große Heilige, das war nach dem Krieg wirklich ein großer Bestseller und der Abt hat ihm alles beantwortet. Und dann hatte der Abt gefragt, ja, lieber Bruder Nick, und was Sie schreiben, ist ja auch ganz berührend und wie Sie sich für uns interessieren. Es war damals was extrem Besonderes vor dem Zweiten Vatikanum. Muss man auch mal sehen, wir waren ja Feinde, wir haben einander der Hölle zugeordnet. So war's. Ne? Das ist vor Zweiten Vatikanum. Und der Abt aber hat dann total Vertrauen zu ihm gefasst und gesagt, Bruder Nick, jetzt würde ich aber gern von Ihnen erfahren, was sind denn die geistlichen Quellen der Reformierten? Was können Sie mir sagen über das Gottesleben in der reformierten Frömmigkeit?
Starker Ausdruck. Ja, genau. Über das Gottesleben der reformierten Frömmigkeit.
Genau. Und Nick meinte, dass er in dieser Situation völlig überfordert war und er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, ich weiß nur noch das Gefühl der Scham, wie unzureichend und zusammengestoppelt und hilflos ich war. Ich hätte ihm viel erklären können über unsere reformierte Tradition, über neueste Auseinandersetzung, dialektische Theologie, aber das Gottesleben der reformierten Kirche, ich habe mich völlig blank gefühlt. So, und das war für ihn Ansporn, dieses Buch zu schreiben, die Geschichte der Mystik in der protestantischen Kirche. Ich sag mal ein bisschen kurz was noch zu seiner Biografie. Er hat es gar nicht leicht gehabt als Kind. Er ist in einer gemischt religiösen Familie, katholisch reformiert geboren, in der Innerschweiz, Luzern, Kanton. Das war damals kein Spaß. Ne? Also die katholische Seite war extrem erzürnt, dass er evangelisch reformiert getauft wurde von der evangelischen Mutter. So, er verliert früh beide Eltern, ist früh, na nicht so früh, aber als Jugendlicher, ne? Also wirklich weise. Die katholische Familie, die war auch vermögender, übernimmt ihn und will ihn bekehren zum Katholizismus. So, das will er nicht, er entzieht sich, er geht nach Zürich wirklich als junger Mensch. Er erlebt in Zürich eine pietistische Bekehrung. C5 sagt man hier, glaube ich, ne, so erweckte Jugendarbeit, da ist er drin. Er gibt sein Leben Jesus, er bekehrt sich, er ist in Bibellesegruppen und das ist jahrelang gut für ihn. Und dann hat er irgendwann das Gefühl, es geht nicht in die Tiefe. So, und er geht auf Distanz dazu und hat Sehnsucht nach eine tiefere Frömmigkeit, die nicht nur so, jetzt bist du bekehrt, jetzt bekehr andere oder so. Irgendwie wollte er mehr. Er fängt an, Theologie zu studieren, er liest die ganzen Sachen. Die Liberalen frustrieren ihn. Er respektiert wahnsinnig ihre Gelehrtheit, aber wo ist das Gottesleben, fragt er sich. Er gerät in den Dunstkreis der großen Aufbrüche, religiöser Sozialismus, dialektische Theologie. Das war ja mal ein großer Zusammenhang. Kutter, Rackertz, Turneisen, Barth, er kennt die alle. Er zieht sogar, er geht nach Göttingen zum Theologiestudium, um bei Karl Barth zu studieren. Und das ist jetzt eine, aber was weiß ich, für beide ein bisschen traurige Geschichte. Barth nimmt ihn wahr und sieht ihn so als Hoffnung, intelligent, jung und so und kommt mit ihm als Schweizer mit nach Göttingen, war ja kurz vor Nordsee aus Schweizer Sicht. Ja, so. Ja. Nein, er ist frustriert von Barth. Er hat das Gefühl, diese Theologie, die immer dogmatischer wird, immer rechthaberischer, immer stärker intellektuell sich ausbaut, der verliert die Seelentiefe. So ein religiöser Sozialismus, ja natürlich, Kirche muss für die Armen, aber auch bei Ragaz hat er irgendwie so das Gefühl, es verliert sich im Weltlichen. Der Einzige, der ihm wirklich einen Halt ist Hermann Kutter. Hermann Kutter, der religiöse Sozialist, der am stärksten eine mystische Ader hat. Aber dann ist es tatsächlich für ihn irgendwann katholische, mönchische, mystische Frömmigkeit, die Frömmigkeit der Heiligen, so diese großen Figuren, ob Franz von Assisi oder Teresa von Avila, da sucht er und sucht er und sucht er. Und es ist für ihn aber eine Lebensaufgabe, das mit seiner reformierten Prägung hinzubekommen. Und seine These ist, uns fehlt die Mystik. Er ist da sehr kirchenkritisch. Er wird wirklich so eine Randfigur in seiner Fakultät. So als Privatdozent hält er da Vorlesungen, aber er merkt, die ganzen Kollegen sehen ihn mit großem Misstrauen und sagen, was ist das denn da, was der macht? Das ist religiöse Propaganda. Das ist nicht wissenschaftlich. Ihm fehlt komplett der Abstand dazu. So, er zieht sich zurück, er macht da keine Vorlesungen mehr, er übernimmt ein Landpfarramt, schreibt seine Bücher und ist wirklich jemand, der da quer zusteht. Er selbst hat auch mystische Erfahrung. Er ist extrem zurückhaltend. Zu Lebzeiten hat er das an einer Stelle veröffentlicht, so dass er das so ein bisschen wie romantische Literatur verpackt. Ich habe da neulich einen Text gefunden in einem alten Pfarrhaus, war in der Schublade, ich habe das rausgeholt, habe es dann gelesen. Dann hat er seine eigene Geschichte so verpackt. Jetzt gar nicht so viel dazu, es wird keine Walter-Nick-Folge, keine Angst, aber wäre fast gar nicht mal so schlecht. Also die Erfahrung der Gottesfreundschaft, das nennt er so. So, dass er viel Einsamkeit erlebt hat, auch viel Verlust, beide Eltern verloren, zwei Frauen früh verloren, viele Erfahrungen von Trauer, von Einsamkeit, auch das Gefühl, ich passe nicht zu den anderen, ich bin nicht extrovertiert, ich kann nicht so mit Leuten, ich schaffe das gar nicht, ich sitze oft abends allein am Schreibtisch und weiß, die anderen feiern jetzt. So, und in dieser Gemütsstimmung hat er tiefe Erlebnisse, er nimmt das Jesuswort, wo Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und das ist für ihn, er umschreibt das nur, diese Erfahrung der Freundschaft Jesu, der Freundschaft mit Gott, das ist das Allerheiligste, das ist das Größte, daraus lebe ich, daraus schöpfe ich und mein Leben weihe ich geradezu dieser Aufgabe, diesem Leben der Gottesfreundschaft nachzuspüren in allen christlichen Konfessionen. So hat er das gemacht und ja, mich hat er auch gewonnen. Ne? Mich hat er mitgerissen in diese ganze Welt hinein. Später vielleicht auch nochmal was Kritisches, aber jetzt können wir, glaube ich, mal wirklich gucken, Mystik, dass wir uns nochmal ein bisschen klären, was ist das jetzt? Ne?
Ja, weil es lässt sich mit Bart, dem er nach Göttingen gefolgt ist und dem, wie er sich dann weiterentwickelt hat, diese Spannung wunderbar auch aufzeigen. Ich glaube, aus Karl Barths kirchlicher Dogmatik stammt eine der schärfsten Kritiken. Ja. Die Mystik ist das Antichristliche, sagt Barth. Also da sieht man, innerhalb weniger Sätze sieht man, was das sich für eine Spannung aufgebaut hat. Mhm. Ja, du hast es jetzt schon gesagt. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen so das Persönliche von Walter Nick und auch das die Erfahrung, die wir beide gemacht haben, und nehmen so ein bisschen so einen Blick obendrauf. Und dieser Blick kommt zustande, weil man kann, glaube ich, schon sagen, so, da sind wir uns heute alle einig, so in einer essentialistischen Weise versuchen, das Wesen der Mystik zu bestimmen. Nee, das macht heute eigentlich niemand mehr, weil es auch nicht geht und weil es nicht gelingt. Was aber Volker Leppin macht, ist, er schreibt eben eine Geschichte der Mystik. Und dann sagt er, ja, auch er findet letztlich nicht irgendwie eine Definition, aber er findet 8 Merkmale. Kleiner Tipp, wer einen ganz kurzen, knappen Überblick über diese 8 Merkmale haben möchte, auf reflab.ch hat unsere liebe Kollegin Evelyn Baumberger einfach mal gefragt, ich glaube, der Titel ist, was ist Mystik? Ne? Mhm. Und sie lehnt sich jetzt, genau wie wir das jetzt auch tun werden, an diese 8 Merkmale, von die Volker Leppin da zusammengetragen hat, an. Und ich bin gespannt, wie wir das jetzt zeitlich hinkriegen, Thorsten, weil das sind, also alleine, man könnte eine Folge zu jedem dieser Merkmale machen. Mhm. Und es ist eine richtig spannende Geschichte. Ich hoffe, dass wir alle hier jetzt mal mitnehmen können auf einen kleinen Weg, auf eine Etappe durch diese 8 Merkmale. Mhm.
Genau. Und wir fangen gleich mit der ersten an, nicht? Wo er sagt, was ist typisch für Mystik? Er sagt, die Erfahrung unmittelbarer Gottesnähe. Da gibt's jetzt eine Hintergrundgeschichte dazu. Der Begriff Mystik ist ja uralt, so. Er ist in der alten Kirche auch sehr gebräuchlich. Mystische Theologie ist bei den Kirchenvätern ein Begriff. Und heißt eigentlich vom Wortstamm her Augen schließen, hat so irgendwo kontemplative, meditative Grundzüge. Mhm. Und dann hat man aber wirklich 1700 Jahre unterschiedlichste Texte. Es gab Zeiten, da hat man so versucht, das auf den Begriff zu bringen, Mystik ist Einheit mit Gott. So, Gott im Seelengrund, Wesenseinheit von Gott und Mensch, diese Erleuchtung, Erkenntnis, das ist Mystik, alles andere nicht. Das ist das, was du genannt hast, diese essentialistische Zugangsweise, also sagen, das Wesen der Mystik ist das und das. So, und das hatte lange in der Geschichte dann so immer diesen Kontext, dass Protestanten gesagt haben, und das ist katholisch. Das lehnen wir ab. Mystik ist unevangelisch, Mystik widerspricht der Reformation total. Reformation ist das Wort. Das Wort wirkt Glauben, das Wort schafft Gewissheit. Wer unmittelbare Einheit mit Gott haben will, Heidentum, antichristlich. Hm. Und da waren Liberale und Dialektiker einig. Also Emil Brunner hier in Zürich hat ein Buch geschrieben, Die Mystik und das Wort. Das war die Zeit des Studiums von Walter Nick und die Mystik war das Falsche und das Wort war die Wahrheit. Und Mystik war heidnisch, eigenmächtig, titanische Versuche, sich mit Gott im Seelengrund zu einigen. So. Und da haben in den letzten Jahrzehnten viele gesagt, das ist aber auch viel Quatsch, ehrlich gesagt. Wir kriegen die ganze Geschichte der Mystik überhaupt nicht so sortiert. Das ist viel komplexer. Und es wuchs das Bedürfnis zu sagen, wir müssen das jetzt mal ein bisschen luftiger stricken. Bernard McGinn hat eine lange, große, vielbändige Geschichte der Mystik geschrieben, von der alten Kirche bis in die Neuzeit hinein. Er hat es im Grunde schon so in diese Richtung geschoben. Es ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes. So. Und Leppin variiert das. Er sagt, es geht um die Gottesnähe. Und das kann mit Einheitserfahrungen verbunden sein, kann aber auch mit Berührung oder Gemeinschaft oder wie auch immer. Aber eben, es geht um die Erfahrung einer unmittelbaren Gottesnähe. Und die ist was Momenthaftes. So, du erfährst es und du kannst darauf zurückblicken und kannst sagen, du sehnst dich danach. Das ist das zweite Moment. Es geht um die Erfahrung unmittelbarer Gottesnähe, die eben momenthaft ist, punktuell.
Dieses Momenthafte, das habe ich bei Karl Rahner gefunden. Der hat so ein ganz tolles kleines Büchlein geschrieben, ganz dünn. Erfahrung des Geistes, Meditation auf Pfingsten. Und also ich streue das jetzt mal hier sofort ein. Wer das wahrnimmt, der kommt eben dann direkt auf den Gedanken, Mystik bedeutet nicht so ein enthobener Dauerzustand für irgendwelche geistlichen Eliten, mit denen du dich aus der Welt herauskatapultierst, sondern diese Erfahrung der Nähe Gottes, der Gegenwart Gottes, das können auch ganz kleine Momente im Alltag sein, durch die du aber relativ schnell auch wieder in den Alltag sofort zurückkehrst. Also so erlebe ich das zum Beispiel häufig, dass ich irgendwie denke, ich bin auf dem Radweg, ich fahre vorbei an einem Vater und merke, oh, der schnauzt sein Kind von hinten an und der kleine Junge da, der fällt da fast vom Fahrrad. Und dann lasse ich mich für diesen Moment packen und dann sage ich zu den beiden oder zu dem Jungen, sage ich, Mensch, hast du ein tolles Fahrrad, ne? Und dann guckt er mich an und dann sage ich, hey, guck nicht mich an, guck auf den Weg. Und dann sage ich, hey, wollen wir mal ein Wettrennen machen? Und er sieht mich in meinen gestylten Rennradklamotten und dann tritt er in die Pedalen. Und ich schreie zu ihm rüber, wie schnell wir gerade fahren, 15, 20, 25, Mensch, du bist ja der Hit. Und dann verabschiede ich mich, guck noch rüber zum Vater und urplötzlich, die Situation eine völlig andere auf dem Radweg. Ich kehre in meinen Alltag zurück und denk, das war jetzt mystisch. Da war Gegenwart, da war Liebe Gottes und sie hat Raum gegriffen und sie hat alles verändert. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass auch so einer wie Karl Rahner, der nun wirklich von Mystik sehr viel Ahnung hat, von dem stammt ja auch der berühmte Satz, also der Gläubige der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird eben nicht mehr sein. Und er sagte eben, das sind dann Erfahrungen, die man gemacht hat. Das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt eben, der bei Volker Leppin herausgearbeitet ist. Die Momenthaftigkeit, ich würde vielleicht ergänzen, und auch die unspektakuläre Alltäglichkeit der Mystik, weil dadurch wird sie so aus diesem diffusen und sphärischen, elitären Bereich rausgeholt.
Genau. Und das ist für die Frage ja auch spannend. Also kann man das herleiten wirklich aus den biblischen Quellen und Traditionen? So, wenn du da ganz steil gehst und sagst, es ist Einheit und Seelengrund und Seelenfünklein und dies und das. Gerade Meister Eckhart wurde für sowas immer so, wurde so zum Urbild der Mystik gemacht. Heute gibt's durchaus viele, die sagen, das ist eigentlich gar keine Mystik, was aber wieder was anderes und so. Nein, aber wenn wir das so sagen, Erfahrung unmittelbarer Gottesnähe, dann hat die Bibel da natürlich viel.
Ja.
So, das haben wir bei den Erzvätern, das haben wir bei Mose, das haben wir bei den Psalmen, das haben wir bei David, das haben wir bei Jesus so. Auch dieses sich im Gebet zurückziehen und dann entrückt zu werden und erfreut zu werden und mit glänzendem Angesicht, Verklärung auf dem Berg, all diese ganzen Geschichten. So, und in der Geschichte der Mystik hat man das natürlich wieder und wieder so ausgelegt, dass man sagt, hier, da steht's doch. Die beiden nächsten Punkte können wir auch mal zusammennehmen. Der dritte Punkt ist Betonung der geistigen Wirklichkeit Gottes. So, und es geht um beides. Also Gott ist real, Gott ist wirklich. So, und du kannst ihn nicht sehen, du kannst ihn nicht besuchen, du kannst ihn nicht festhalten. Aber es gibt eine geistige Berührung dieser Realität. Und dazu der vierte Punkt, es ist eine innerliche, nicht eine äußerliche Begegnung. Also es gibt einen innerlichen, seelischen, geistigen, geistlichen, durch den Heiligen Geist vermittelten Zugang zu dieser Gegenwart, zu dieser Präsenz. Und das finde ich etwas, was man dann tatsächlich in einer langen Geschichte erzählen kann. Die Psalmen sind davon dann schon voll. So, und das ist ja das Witzige, eine Frömmigkeit, wo ich herkam, da war ja immer das Wort, die Bibel, die Predigt und so. Und das Spannende ist, sobald du dann die Bibel viel liest, merkst du stolperst selten oder nie über einen, der sagt, die Predigt war heute richtig gut. Das Bibellesen hatte gar nicht. Also du hast nie das Gefühl, dass irgendjemand sagt, Bibellesen und Predigt hören ist das Allerwichtigste, gerade im AT, alles weit weg. So, aber es werden solche Dinge geschildert. So, ich will satt werden an deinem Anblick, wenn ich erwache. Ich will dich sehen. So Mose sagt, ich will dich sehen, zeige mir dein Angesicht. Und dann wird deutlich, ja, ist gar nicht so einfach, ne? Also so komplett real, körperlich geht das alles gar nicht. Aber dann gibt's natürlich diese Erfahrung. 2. Mose 24, wo es von den Ältesten heißt, sie sahen den Herrn. So diese Erfahrung von Licht, diese Erfahrung, Gott macht sich präsent, Mose darf ihm hinterher schauen. Die David-Psalmen sind voll davon. Und das ist natürlich eine uralte christliche Tradition, diese Texte lesen und sich hineinzuversetzen und dann eben auch die Erfahrung zu machen, das kann uns passieren. Wir können Gott so nahe kommen, dass wir sagen, wir sehen und hören und spüren ihn nicht mit unseren Sinnen, aber mit inneren Sinn irgendwie doch.
Ja, ja. Das lässt sich jetzt auch gut miteinander verbinden. Diese ersten beiden Punkte, wo es um diese Erfahrung einer unmittelbaren Gottesnähe geht und dass das Ganze eben mit der geistigen Wirklichkeit zu tun hat. Die Sprache der Einwohnung, Gott in uns und wir in Gott, ist im Neuen Testament, vor allen Dingen im Johannesbrief und vielen anderen Stellen, das ist natürlich der Heilige Geist. Und kann man ja sich auch relativ schnell erstmal völlig untheologisch, unreligiös erklären. Geist ist das, was uns tatsächlich in die Lage versetzt, über uns hinauszugehen und ganz bei einer Sache zu sein, ganz eingenommen zu sein von etwas anderem. Oder im Geist sind wir dann auch ganz bei anderen Menschen, vermutlich so in solchen Erfahrungen wie Liebe oder so. Und das ist die Erfahrung dieser Gottesnähe, ja, die geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Was ich da so die Spitzenaussagen auch fand, an denen ich mich auch immer wieder gestoßen habe, sind eben, dass das ja auch eine Verheißung ist für das, was dann mal sozusagen vollkommen sein wird. Ich denke an den ersten Johannesbrief. Geliebte, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht geoffenbart, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich finde das Faszinierende an den eigenen Erfahrungen, die ich da mache, aber auch wenn ich lese, wie andere Menschen ihre mystischen Erfahrungen erzählen, ich finde das Faszinierende dort manchmal, oder ich glaube, insgesamt sollten wir viel stärker berücksichtigen, Glaube und Spiritualität ist erstmal ein Einstimmen und dann kommt das intellektuelle Zustimmen. Das will ich jetzt nicht absolut setzen. Und in der Mystik erscheint es mir oft so, in diesen Erfahrungen leuchtet erstmal etwas auf. Und erst wenn wir dann diese Erfahrungen in Worte kleiden, erzählen, miteinander teilen, da muss man auch schon sofort wieder aufpassen, dass es nicht dann wieder doch verobjektiviert wird und festgezurrt wird. Aber das Einleuchten kommt dann eben, nachdem etwas aufgeleuchtet ist von der göttlichen Gegenwart und von der Wahrheit, die sich dahinter verbirgt. Das sind für mich so Dinge, wo ich hier an diesen ersten vier Punkten sofort wunderbar andocken kann.
Ja, genau. Wir machen mal weiter. Der fünfte Punkt heißt Vorwegnahme der himmlischen Nähe Gottes in diesseits. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Alle in dieser ganzen Geschichte wussten immer, es ist vorläufig so, und es war immer die Idee, wir Menschen sind eigentlich bestimmt zu einer Gemeinschaft mit Gott, zu einer Verbindung mit Gott. Gott wird unter uns wohnen, wir werden ihn sehen, wir werden den König sehen in seiner Schönheit, wir werden eins sein, wir werden Christus gleichgestaltet werden. So, das haben wir hier nicht. Das kriegen wir nicht, diese totale, absolute, endgültige, auf ewig gestellte Einheit, das haben wir nicht. Aber es gibt sowas wie einen Vorgeschmack. So, es gibt ein Aufleuchten dessen, was mal werden sollen. So, wir kriegen nicht den Wein des großen Abendmahls wenn der Herr kommt und Gott alles in allem sein wird. Aber es gibt schon mal kleine Vorspeisen. Das gibt's. So, und das ist spannend, weil damit immer so eine Differenz festgehalten wird. Aber wenn du die Differenz machst, wenn du glaubhaft diese Hoffnung und diese Erwartung haben willst, ja, irgendeinen Vorgeschmack oder irgendeine Idee oder irgendeine Ahnung brauchst du schon. So, es muss irgendwie was passieren. Und die ganze Jesus-Geschichte ist da natürlich ein wunderbares Beispiel, dass Menschen das Gefühl hatten, mit diesem Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm, das ist ein Vorgeschmack vom Himmel. So, das ist eine Erfahrung, hier beginnt etwas, wir ahnen es nur, so wir verstehen vieles noch nicht, aber hier beginnt Ewigkeit in der Zeit. So eine Erzählung wie von der Verklärung Jesu, dass er ihnen ganz strahlend erscheint und erhoben und mit Mose und Elia und so, also dass hier wirklich eine himmlische Herrlichkeit einbricht und wir sahen seine Herrlichkeit, sagt der Johannesprolog, ne, wir sahen seine Herrlichkeit, diesen Lichtglanz, Gnade und Wahrheit vom Vater her. Das ist dieser Punkt hier.
Bei dem nächsten Punkt habe ich lange und eigentlich bis heute noch so ein bisschen Schwierigkeiten, Thorsten. Vielleicht kommen wir drauf zu sprechen. Es geht darum, die eigene Identität muss verändert oder sogar aufgehoben werden, damit Nähe zu Gott möglich ist. Ich hader mit diesem Punkt ein wenig, weil ich eben denke, damit Gottes Nähe zu uns Menschen möglich wurde, musste Gott nicht aufhören, Gott zu sein. Jetzt nehme ich nochmal Karl Barth. Karl Barth hat mal gesagt, es geschieht doch nicht auf Kosten der Gottheit, dass Gott allen Menschen zugute Mensch wird, sondern in höchster Aktivität, also es ist die höchste Selbstverwirklichung Gottes, wenn er Mensch wird. Also und es ist ein positives Verhältnis. Je mehr Gott, je näher Gott uns Menschen ist, nicht desto weniger, sondern desto mehr Mensch. Und umgekehrt finde ich das eigentlich auch. Je mehr Mensch, desto mehr Gott. Und deshalb hadere ich ein klein wenig damit. Und doch ist es natürlich so, es gibt eine herrliche Selbstvergessenheit. Wenn man bestimmte Texte liest, die sind so fasziniert von dem, was sie da erleben. Also da verschwindet das erzählende Ich dann tatsächlich auch selbst. Es gibt eben tatsächlich schon die Erfahrung, also ich mache es jetzt mal direkt persönlich, wenn ich mich nicht in die Stille begebe und meinem Denkapparat, der braucht 1 bis 2 Tage, bis dass er sich zu Ende gedacht hat, und dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Bedingungen sind dann günstiger, dass ich nochmal Gott in einer anderen Weise gewahr werde und mich in seiner Gegenwart wiederfinde, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Und deshalb glaube ich schon, dass hier eine ganz tiefe Wahrheit drinsteckt. Da geschieht zutiefst etwas mit mir. Und das Schönste finde ich, wenn die Ekstatik oder dieses sich entleeren, ja, wenn das in so eine kerngesunde Selbstvergessenheit kommt, weil, also, ich glaube, wir Menschen heute leiden, glaube ich, nicht an zu viel Selbstvergessenheit. Wir stehen ja nun als Ich doch extrem häufig im Zentrum all dessen, was wir so denken und tun und wie wir performen und so. Finde ich einen hochaktuellen Punkt.
Ja. Und man könnte es jetzt auch so drehen, hier fängt vielleicht auch das Kleingedruckte der Mystik an. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen bemüht, das irgendwie ein bisschen sympathisch und ein bisschen nahbar, eine unmittelbare Nähe Gottes, Erfahrung von Liebe, innerlich und Vorwegnahme der Ewigkeit. Und ich glaube, viele Menschen würden sagen, oh, das ist eine schöne Sache, ne? So Erfahrung von Liebe, Einheit, Aufgehobenheit, Geborgenheit würde ich auch mitnehmen. So, und dann gehört zur Tradition aber immer, keine Mystik ohne Askese.
Ja.
Keine Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott ohne, naja, Umkehr, ohne Sammlung, ohne Abkehr. Das ist bei Terstig stark. Ne? Und das ist das, was alle super protestantischen, reformierten Liberalen gar, auch Karl Barth, die haben das alle gehasst. Dieses ganze Denken, naja, und Gott kann dir irgendwie mal begegnen, aber wenn das weitergehen soll, so musst du dein Leben ändern. Musst dein Leben ändern, und dann hat man in der Mystikgeschichte wieder und wieder Stufen beschrieben. Stufen, Etappen und Wege. Die Grundlogik war immer, du musst erstmal loslassen, verzichten. Wie soll Gott dich füllen, wenn du schon voll bist? So, und ja, natürlich Fasten. Und natürlich Stille. Und natürlich schweigen. Und Leute gehen in die Wüste, sie gehen ins Kloster. Sie fokussieren sich auf die Gegenwart Gottes. Natürlich kannst du sagen, ich gucke den ganzen Tag Fernsehen und lass mich dabei volllaufen. Und wenn Gott kommt und mir ganz was Schönes denkt, bin ich dabei. Das macht er aber nicht. Ne? Du bist zu voll von Welt und zu voll von dir selbst. Und du musst der Welt absterben. Du musst die Welt loslassen, du musst gereinigt werden. Deine Augen, deine Ohren, deine Fantasie, du musst lernen, die Stille auszuhalten und du musst spüren, wie verdammt schwer das ist. Ich habe mehrfach so Einheiten gehabt, kontemplative Exerzitien eine Woche. Und das Ding ist ja mal, man hat Stress und freut sich drauf, ne? Und der erste Tag ist echt auch ganz schön, du hast Ruhe. Fast immer ist der zweite Tag die Hölle, weil du auf einmal merkst, der ganze Krach, die ganze Zerstreuung, der Stress, das war gar nicht draußen, das waren nicht die Sachen, das kam von innen. Das ist ja alles drin. Jetzt sitzt du da und hast nur 3 Mahlzeiten und ansonsten sollst du zur Ruhe kommen. Ja, alles fängt an zu jucken, zu kratzen. 1000 Fantasien, 20 Minuten Schweigen. Ja, verdammt nochmal, was ist denn los mit mir? Bin ich im Irrenhaus auf einmal? Ja, genau, das ist die Erfahrung von 2 Jahrtausenden. Versuch mal stille zu werden. Klingt erst schön und fängt leicht an. Und dann kommt der Hammer, dann kommt der Mann mit dem Hammer. Dann wirst du sehen, du wirst wahnsinnig mit dir selbst. Und das ist der Punkt. Wenn du dann sagst, ja, mach ich wieder die Glotze an, das ist ja alles Käse, die Askese oder so, dann war's das auch. Oder du bleibst sitzen. Und bleibst sitzen und spürst erstmal, wie gefangen du bist in deinen Fantasien und Bildern. Und wenn du dann weitergehst, dann geht's weiter. So, und diese ganzen Stufenleitern beschreiben natürlich, ne, diesen Kampf nimmt dir keiner ab und du führst ihn auch nicht allein. Gott ruft dich ja, Gott stärkt dich. Und du kommst aber dann eben auch in Phasen der Kontemplation, der Ruhe, der Erleuchtung. So, und die Einung oder die Einheit oder die Gemeinschaft, ja, vielleicht ein paar Mal im Leben oder so, ne?
Ja. Das, also es kostet was, es ist anstrengend. Ich wundere mich auch oft, es gibt so einen Trend in der ganzen Spiritualität, wo man sagt, ja, finde deinen Typ und dann probier das mal aus. Und manchmal höre ich so die Mönche oder so die Mystiker dann sagen, sie lächeln uns großzügig an und sagen, ah, du willst das mal probieren. Wie viele Jahre hast du denn mitgebracht? Ne? Das zeigt sich an dieser Stelle. Und vielleicht auch ein bisschen was, bin ich zu kritisch, Thorsten, dann hol mich wieder weg. Aber es gibt auch so einen Trend, der bezeichnet es als mystisch. Ja, wenn man mit Substanzen bestimmte dieser Zustände herstellt. Und da finde ich einfach, nee, das finde ich irgendwie, das passt für mich nicht zusammen, weil da wird das, was eigentlich letztlich unverfügbar bleibt, wird doch meines Erachtens irgendwie verfügbar gemacht. Also ich will da jetzt, ich kenne mich da nicht aus, ich möchte mich da zurückhalten, aber ich frage mich oft, du hast das eben schön gesagt, man muss erstmal leer werden, damit Gott einen füllen kann. Aber es gibt irgendwie so Formen von Spiritualität, da dröhnt man sich auch erstmal gewaltig zu. Und das hat sicherlich alles auch seine Berechtigung. Aber ich finde so, den tiefsten Kern der Mystik scheint es mir jetzt, wenn wir darüber sprechen, nicht zu treffen. Was ich hier wieder merke, ist, wie fein die Linie ist zwischen Verfügbarmachung und Unverfügbarkeit. Und das ist vielleicht ja auch das, was in der evangelischen Theologie und auch Geschichte der Spiritualität immer wieder der Verdacht war, der Verdacht der sogenannten Werkgerechtigkeit. Die Mystiker machen da so eine Leiter des Aufstiegs auf. Nee, es ist doch die Gnade Gottes. Es ist doch, Gott zeigt sich uns doch. Nein, ja, natürlich, es ist unverfügbar. Auch die Erfahrung der UNO, der Vereinigung mit Gott, das weiß jeder. Das passiert manchen, ich glaube, darauf hast du dich bezogen, das passiert manchen großen Mystikern auch nur ein paar wenige Male im Leben. Daran zeigt sich das schon, wie das Verhältnis ist zwischen jahrelangem Einüben und Kultivieren von Mystik und dann eben diese einzigartigen Erfahrungen zu machen. Also der Gedanke, dass das letztlich unverfügbar ist, der ist total fest verankert. Aber der Gedanke, dass es nicht reiner Zufall, nicht reine Kontingenz ist, man überhaupt gar nichts irgendwie machen kann. Nein, es gibt bestimmte Ermöglichungsbedingungen und die liegen schon in unserer Verantwortung. Mhm. Und das ist für mich unbequem, ne? Gewesen auch und heißt für mich auch konkret, dass ich mir überlege, ja, welche dieser Übungen, welche dieser Praktiken, du hast es auch genannt, dass du Weiterbildungen dir gegönnt hast und so. Mhm. Ja, sorry, das kostet was.
Mhm. Ja. Und wenn man da tiefer einsteigt, ist ja ganz witzig, also die erste Idee ist, oder meine erste Motivation vor 30 Jahren war, die erste Liebe hätte ich gern zurück. Wo geht's dann nochmal lang? Ne? Also das erste Feuer, die erste Leidenschaft. Ja, ist legitim, ne? Total legitim, kann ich verstehen. Kann ich nochmal so schöne Gefühle der Geborgenheit, der Liebe, das Ausruhen im Erbarmen Gottes, wie komme ich da? Ich bin auch gern ein bisschen still dafür. So, wenn du dich auf die Wege einlässt und da Anleitungen hast, wird man dir sagen, guck mal, der nächste Schritt ist, töte diese Träume, lass sie los. Wenn du hier sitzt und wartest auf Erfahrungen, kannst ganz sicher sein, da kommt nichts. Das kommt einfach nicht. Das ist das Ding. Du musst dir selbst sterben. Du musst dich loslassen. Du kannst jetzt hier nicht sagen, ich würde gerne noch ein bisschen Gott konsumieren. Du musst aus dieser Logik raus. Und Stufenleiter sind ganz vieles, eine eigene Wissenschaft. Ich finde, Bernhard von Clairvaux hat das ganz raffiniert mal an der Liebe entlang buchstabiert. Nicht? Am Anfang sind die Menschen eigentlich sehr selbstbezogen. Und Gott kann durch Erfahrung seiner Liebe Menschen auf die Idee bringen, Liebe ist echt was Gutes, da will ich mich für öffnen, da will ich drin wachsen. So, und dann führt Gott diese Menschen aber in die Erfahrung hinein, dass sie sich selbst loslassen müssen und andere und auch Gott nicht mehr lieben um positiver Gefühle willen, sondern um ihrer selbst willen. Gott um seiner selbst willen lieben und loben, auch in Dunkelheit, auch im Nichtfühlen, auch durch Wolken und Finsternis hindurch, so wie du andere Menschen auch nicht lieben solltest, solange es Spaß macht und sich gut anfühlt, sondern naja, dann fängt ja irgendwie die Herausforderung an, dran zu bleiben. So, und du nach und nach überführt wirst in die Erfahrung, dass Liebe, Selbstlosigkeit und Gemeinschaft dich transformieren. Und dann kann es passieren, dass tiefe Erfahrungen von Glück und Freude auch wieder einkehren, aber dann bist du an dem Punkt, wo du merkst, darum geht's echt nicht. Das kann nicht sein. Das wäre eine selbstbezügliche Logik, um positiver Erfahrungen willen sich da irgendwie zu klären. So weit sollte man sich schon sterben. Und das ist natürlich eine tiefgreifende Verschiebung auch der Werte, der Ziele, auch der eigenen Persönlichkeit. Und ja, so geht's weiter. Ne? Das sind fortgeschrittene Ebenen. Ich selbst komme aus so einer protestantischen Prägung. Ich war auch komplett gegen diese Stufenleitern und so, bis ich gemerkt habe, die sind ziemlich klug. Da kann man viel mit anfangen und das ist auch mit einer reformatorischen Auffassung von Gnade vielleicht viel verträglicher, als man lange meinte.
Damit sind wir schon beim letzten Punkt angelangt, der eigentlich zunächst mal widersprüchlich zu sein scheint. Also es geht wirklich um die Vereinigung des Menschen, die Vereinigung der Seele mit Gott. Und dann kommen die urplötzlich auf die Idee und sagen, ja, aber das ist letzten Endes, wird dieser Gott, ja, wir erfahren gerade in dem drinnen auch seine Entzogenheit, sein Entzogensein. Wir entdecken Aspekte der Finsternis und der Dunkelheit. Und da entsteht das, was ja auch der Theologie ganz gut tut, dass sie sich immer wieder bewusst macht, das ist Grundvoraussetzung und Grundgedanke allen Theologisierens, dass ein Komprehendere, ein umfassendes Erkennen Gottes natürlich nicht möglich ist. Und das verdanken wir ganz stark auch den Mystikern, die darüber gesprochen haben und uns diese sogenannte negative Theologie, wie heißt es, apophatische Theologie, die uns das beigebracht haben und auch den Theologen ins, und Theologinnen ins Stammbuch geschrieben haben.
Genau, und das ist jetzt hier der 8. Punkt in der Reihe von Volker Lepin. Und ich würde fast sagen, es ist der andere Flügel. Ne? Oder ich hätte so das Gefühl, man könnte es auf 3 Säulen auch stellen. Es gibt die Erfahrungen der Nähe und der Gemeinschaft. Es gibt die Logik des Weges und der Verwandlung. So, und es gibt das Bewusstsein, Gott bleibt ungreifbar. Und das ist auch in den höchsten Sphären, ist es so. So, und da haben Gregor von Nyssa und viele schon in der alten Kirche im 4. Jahrhundert intensiv drüber gearbeitet. Wenn du das Licht Gottes schauen willst, befreunde dich mit der Finsternis. Er bleibt dir entzogen, auch im Moment der größten Nähe. Das gilt kognitiv, theologisch. Dionysius Areopagita hat das durchgespielt. Am Ende fallen dir alle Wörter über Gott aus dem Mund, weil du merkst, sie kratzen ja nur an der Oberfläche. Man kann erst das Gefühl haben, man kann Gott mit Worten und man labert sich warm und fühlt irgendwie, dass er richtig und so, schreite weiter voran. All diese Wörter, es ist viel Konstruieren, viel Illusionstheater, viel Vermeinen. Nein, Gott ist nochmal anders. Und Karl Barth wäre vielleicht gar kein schlechter Mystiker geworden. Also dieses Gott, der ganz andere, ist natürlich eine zentrale mystische Einsicht. So der ganze Römerbrief-Kommentar, da wäre eine Mehrbeziehung möglich gewesen, als Barth dann aus allen möglichen anderen Gründen nicht wollte und konnte, war nicht seine Welt und war aber auch die Zeit, war auch die Prägung. Dieses Bewusstsein, dass du Gott nur in einer Wolke des Nichtwissens berühren kannst, wichtiger mystischer Text aus dem Spätmittelalter, biblisches Motiv, Moses, der in der Wolke Gott begegnet und nur in einer Wolke des Nichtwissens kannst du wissen und du kannst sehen, nur im Nichtsehen. Und Leute wie Tauler oder Johannes vom Kreuz haben da auch große kreuzestheologische Abhandlungen gemacht. All das ist mir sehr wichtig. Das sind zentrale Achsen meiner heutigen Theologie und auch Spiritualität, und in der Mystik kann man das sehr kondensiert eben auch lernen.
Und genau das ist ja der Punkt, wo man dann eben spürt, jetzt wird auch die Sprache anders, auch die Sprache über den Gott, mit dem man es da zu tun hat. Und jetzt kommen Metaphern. Die schönste Metapher, die es für mich auch zusammendenkt, ist, das Licht der Sonne blendet uns. Ne? Also so hell und so nah man doch diesem göttlichen Licht, was einem da aufleuchtet, gerade weil man und wenn man es wirklich anschaut, stellt man sofort eben auch fest, man ist wie geblendet, man muss die Augen dann schließen, die Augen zumachen, man hat diesen schwarzen Fleck, nachdem man in die Sonne geguckt hat, und das gilt dann auch in Bezug auf Gott. Wir müssen hier zur Landung kommen. Thorsten, was machen wir? Wir wünschen uns schon eine Wiederkehr der Mystik, oder? Oder also, war sie noch nie weg?
Sie war noch nie weg, das auf jeden Fall. Sie ist auch kein Massensport heute. Ne? Und jetzt wird Walter Nix sagen, war sie nie, ne? war immer nur ganz wenige und so. Die Mehrheit ist einfach verblendet und so. Und nein, es ist natürlich angekommen. Vor 50 bis 100 Jahren war Mystik protestantischerseits ein Schimpfwort. Man fand das schlecht und dumm und hatte keine Ahnung davon. Und seit 30, 40 Jahren haben wir so viele gute Bücher, geschichtliche Darstellungen von Kurt Ruh und Bernard McGinn und Volker Lepin und wir haben da systematische Theologien und es ist heute ein komplett rehabilitiertes Thema. Es wird respektiert, es wird ernst genommen, man versucht sich da zu bilden. Ich würde jedem raten, da auch irgendwie sich mal ein bisschen zu bilden. Es ist eine wirklich wichtige Säule der Christenheit und sie ist nicht frei von Ambivalenzen. Das kann ich mit Nick auch nochmal verdeutlichen. Also ich habe ihn jahrelang also wirklich sehr geliebt. Da war er meiner wichtigsten Prägung. Das hat sich aus meinem Leben verloren. Irgendwann war mir das fast peinlich. Ich habe da viele Jahre lang gar nicht drüber geredet. Er ist mir irgendwann fremd geworden, weil ich bei ihm so das Gefühl hatte, auch seine späteren Bücher. Nein, es berührt mich schon immer wieder noch, aber er hat so eine kulturpessimistische Ader sehr stark gepflegt. So, und die ganzen 60er, 70er, 80er Jahre, auch immer wieder so einen Nörgelmodus irgendwie da gehabt. Ich habe dann irgendwann Biografie mal von ihm durchgearbeitet, da habe ich einen tiefen Schrecken gekriegt über einer seiner wichtigsten Bekehrten und großen Freunde. Er hatte eine tiefe Altersfreundschaft mit Axel Springer, dem Herausgeber von Bild und Welt. So, und ich kann das total ehren und verstehen, dass Axel Springer, der in seiner Weise auch ein sehr christlicher Mensch war, in tiefer Lebenskrise auch Erfahrungen von Tod und Verzweiflungen und Abgründen in Nix Bücher Halt findet. Und Axel Springer ist irgendwie aber auch Axel Springer. Ich will ihn jetzt nicht komplett dämonisieren und so. Er hatte wirklich seine wichtigen Punkte. Aber diese, wie sollen wir sagen, polarisierende, auch feindselige Publizistik gegen alle Reformströmungen der 60er, gegen Emanzipation und gegen Feminismus und gegen alles Soziale und die, das ist ja eine tiefe Spur, die sich auch durch die deutsche Landschaft frisst. Presse-Medienlandschaft, dieses permanente Steigern von Abneigung, von Kulturpessimismus, von gegen den Zeitgeist irgendwie stehen wollen. Das hat mich bei Nick je länger, je mehr genervt. So, ich konnte das, weil ich das bei ihm auch spüre. So diese ständige abfällige Reden über die Menschen, die sich Veränderungen im Diesseits wünschen und ihre eigene Seele darüber vergessen. So, und da kannst du dich christlich so reinsteigern, ne, dass du die Weltmenschen und dann wollen sie Gleichberechtigung. Ja, aber eigentlich ist nur die Liebe Gottes wichtig und so. Mystik kann weltflüchtig werden. Mystik kann dich sehr elitär machen, kann dir das Gefühl geben, mehr zu sehen, besser zu wissen und irgendwie hoch zu Ross über die ganzen Menschen abzulästern und dann kämpfen sie gegen Rassismus und dann wollen sie irgendwie jetzt auch alle möglichen queeren Themen gewürdigt wissen und dann haben sie hier Ideen politisch und jetzt fangen sie an, anders zu reden und was ist mit denen? Denen fehlt einfach die Liebe Gottes. Und dieser Sound, nee, das konnte ich irgendwann nicht mehr. Irgendwann hat mich der religiöse Sozialismus eingeholt im Schweizer Sinne, ne, in diesem tiefen Schweizer urdemokratischem Sinne. Gott ist doch auch in dieser Welt, in den Befreiungsbewegungen und Emanzipationsbestrebungen unserer Zeit, da ist Gott doch auch. So, und ich liebe ja vor allem die, die sagen, und wenn da ein Gegensatz ist, dann ist alles vorbei. Wenn Mystik und Widerstand auseinandergerissen wird, Dorothee Sölle war für mich eine ganz entscheidende Brücke zu sehen, die bringt das zusammen. Und wenn ich von Sölle her nochmal auf Nick gucke, das ist Mystik und kein Widerstand. Das ist irgendwie Mystik. So, und ja, das ist jetzt auch ungerecht und wird ihm vielleicht auch nicht wirklich, nein, das ist, aber war mein Gefühl, war mein Eindruck, biografisch hatte ich das Gefühl, nein, ich möchte mehr Kontemplation und Aktion, mehr Mystik und Widerstand. Wo gibt's das bitte nochmal? Das wäre eigentlich mein Ding. Und ich glaube, dass Intensivformen christlicher Frömmigkeit, mystische, uncharismatische und pentekostale, wirklich etwas haben, was Kirche auf keinen Fall verlieren sollte. Und bitte auffassen, die intensivsten Formen christlicher Gotteserfahrung sind auch gefährdet. So die Liebe zur Welt und zu den Menschen vielleicht ein wenig vor lauter Gottesglück zu verlieren.
Ja, sehr schön. Ah, Thorsten, da gäbe es jetzt noch so, so viel. Mir fiel zum Beispiel auf, dass durch die Mystik auch eine ganz tolle Emanzipationsgeschichte möglich war, dass durch den Zugang zur Mystik, also wir haben tolle Mystikerinnen in der Geschichte der evangelischen Christenheit, aber auch in der Geschichte der weltweiten Christenheit, was da entstanden ist, was die eingespielt haben. Hab jetzt noch mal einen Aufsatz gelesen, wie die dann eben auch unser ganzes Verständnis vom Heiligen Geist diese Mystikerin verändert haben und was sie auch für Akzente gesetzt haben in der Welt und wie sie mit beiden Beinen als Mystikerin mitten im Elend dieser Welt gestanden sind und in ihrer Zeit also nun wirklich für mehr Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeit und so weiter gesorgt haben. Da gäbe es noch ganz, ganz viel. Ich glaube, wir haben irgendwie alle verstanden. Thorsten und Andi finden, ja, uns fehlt die Mystik und trotzdem bleiben wir dabei, die Stärke auch traditionell klassisch-reformatorischer Frömmigkeit ist eben auch diese Klarheit und der Verstand und das Vernünftige und Nachdenken und dann durchaus auch mal überlegen, naja, vielleicht interessant, aber das wäre dann schwierig mit dem Geist Jesu Christi in Einklang zu bringen, gerade eine Mystik, eine Spiritualität, die uns aus der Welt hinaus katapultiert, anstatt inkarnatorisch in diese Welt hineinzukommen. Thorsten, ich fand das einen hochinteressanten Austausch, ein Gespräch mit dir. Und ja, wir wollen die Leute auffordern, schreibt uns eure Kommentare. Was denkt ihr zum Thema? Ja. Fehlt uns die Mystik?
Fehlt euch die Mystik? Wir sind sehr gespannt. Macht's gut.